Finance al dente, der Finanzpodcast der DWS.
Ciao Finanzragazzi, ciao Enzo.
Ciao Jacqueline.
Enzo, wir hatten es letztes Mal schon angeteasert. Es war der CIO-Day gestern, also fresh from the press.
Ja.
Was waren die großen Themen, über die ihr gesprochen habt?
Ja, also KI war natürlich ein sehr dominantes Thema.
Immer KI.
Immer KI.
Es ist
immer
KI.
Es wird eigentlich immer größer, das Thema, und nicht kleiner.
Da reden wir dann noch
und,
gleich.
Und natürlich haben wir auch uns darüber unterhalten, was passiert jetzt eigentlich mit Zinsen, Inflation. Und wir reden ja gleich nochmal, da ist ein bisschen unterschiedliche Entwicklungen am Markt. Und wie bringen wir das eigentlich zusammen?
Ja,
eine kohärente View.
Da habe ich auch direkt eine Frage, weil das ist mir aufgefallen, Inflation geht sukzessive hoch. Ich habe gesehen, ihr habt eure Prognosen auch leicht angepasst.
Ja.
Wir haben immer noch geopolitische Krise, also es hat sich ja nichts geändert aktuell. Auf der anderen Seite sehe ich in einzelnen Titeln, in einzelnen Branchen, also noch nicht Rekordstände sind es glaube ich nicht, aber die Börsen gehen wieder gut hoch.
Ja.
Berichtssaison hatten wir letztes Mal kurz angesprochen, ist gut gelaufen. Für mich ist es in der Wahrnehmung so ein bisschen eine Schere. War das bei euch auch ein Thema?
Ja, total. Es ist aber, wenn man drauf schaut, rational. Und wir können gleich nochmal darauf eingehen. Also was ist passiert? Also das Interessante ist ja, zwischen dem letzten CIO-Day und dem gestern war ja sozusagen ein Krieg.
Ja, der und ja auch noch nicht abgeschlossen ist.
Nein, der noch läuft. Und wir haben ja sehr bewusst gesagt, wir passen unsere Prognosen nicht an. Mhm. Wir haben ja in den letzten Podcasts darüber geredet, auch warum. Und man muss sagen, das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Warum? Weil man sieht einfach, auf der Aktienseite ganz einfach, die Berichtssaison war unfassbar stark. Also wir haben, also Gewinnwachstum ist noch weiter gestiegen. Also es gab weitere Upgrades. Unternehmen erwarten noch größere Gewinne. Wenn man sich mal anguckt, MSCI All Country World, also das ist sozusagen MSCI World plus Emerging Markets.
Ja.
Da haben wir jetzt 9 Prozentpunkte höheres Gewinnwachstum, als wir ursprünglich erwartet haben. Also Gewinne wachsen um 24% in 26.
Und sind da nur die Treiber KI oder gibt es schon
KI
auch noch andere
KI ist
Gründe?
Einer der großen Treiber, aber man sieht es schon in der Breite.
Okay.
Das ist eben nicht nur KI. Natürlich sieht man jetzt auch Energie. Ja, also man sieht natürlich, wenn man jetzt die ganzen Energieunternehmen sich anschaut, natürlich haben die jetzt auch höhere Gewinne.
Die profitieren natürlich ein bisschen
nur.
Von einem
also
höheren
wirklich,
Ölpreis. Ne?
Der absolute Großteil der Industrien und der Segmente hat höheres Gewinnwachstum als vor.
Okay.
Und 24%, muss man nochmal sagen, das sieht man normalerweise kurz nach einer Rezession, sieht man extreme Gewinnwachstum. Also so mitten im Zyklus, es ist schon beeindruckend. Und deswegen sind auch Aktienmärkte gestiegen.
Okay.
Ja, es ist hauptsächlich gewinngetrieben.
Okay. Weil wenn du so von der Privatseite drauf guckst, sagst du, oh, alles wird teurer, am liebsten gehe ich nicht mehr einkaufen. Und dann wäre ja auch volkswirtschaftlich, habe ich mal gelernt, Inflation geht hoch, Konsumentenvertrauen geht runter, Investitionen gehen runter, Wirtschaft unstabil. Das zeigt sich ja jetzt gar nicht.
Ja, genau. Und das war auch das ist genau der Punkt, den wir lange diskutiert haben, weil natürlich haben wir auch unsere Inflationserwartungen einfach sind hochgegangen. Ist ja klar, also höhere Ölpreise bedeutet teures Benzin, teure Flugtickets etc. etc. Wir haben sogar auch Preise fürs Essen hochgenommen. Aber wir glauben schon, dass das so ist, dass das erstmal ansteigt. Aber wenn wir recht haben, und hier ist sozusagen unsere die Kernannahme, die wir lange besprochen haben, ist, dass die Straße von Hormuz wieder öffnet und auch dann das Öl wieder mehr Öl fließt, mehr Schiffe durchfahren und damit auch der Ölpreis wieder fällt.
Okay.
Ja, jetzt, wenn der Ölpreis wieder fällt, haben wir natürlich so eine Art, wir nennen das Disinflation. Also die Inflation wird natürlich kleiner, weil wenn natürlich Benzin wieder billiger wird, haben wir weniger Inflation. Das heißt, wir haben schon Inflation hochgenommen. Wir haben auch Wachstum runtergenommen. Also wir erwarten weniger Wachstum als vor. Aber so insgesamt ist der Effekt unserer Meinung nach, haben wir gesagt, temporär, aber sollte sich in den nächsten 12 Monaten normalisieren. Ja. Und dementsprechend glauben wir, dass auch das erstmal richtig ist, dass der Aktienmarkt bei solchen Gewinnen weiter wächst. Kleine Anekdote.
Ja.
Wir haben sogar wir haben eine niedrigere Bewertung mittlerweile in unseren Prognosen drin, als sie heute da ist. Also wir sagen, dass die Gewinne wachsen, die Bewertung leicht runterkommt. Nicht für alle Märkte, aber für viele Märkte. Das ist schon beeindruckend.
Okay. Du hast eure Wachstumsprognosen angesprochen. Lass uns da mal in die Region, also in die großen Player oder in die großen Regionen reingucken. Wie seht ihr die USA für die nächsten 12 Monate?
Also USA waren wir bei ca. 2,3%, gehen wir jetzt auf 2%. Also man sieht 0,3 Prozentpunkte moderat.
Ja.
Da muss man sagen, es gibt einige technische Themen auch, genau wie das verläuft über das Jahr, aber moderat. Aber auch moderat für Europa, 1,3 auf 0,9 Prozent. Also ist noch ein stärkerer Impact einfach, weil natürlich Europa Energieimporter sind.
Mhm.
Und wenn man sich jetzt Deutschland anguckt, da waren wir ja bei den berühmten 1,2%. Wir haben ja lange darüber geredet, welche Zahl wir nehmen. Da gehen wir jetzt auf 0,7. Also okay. Sieht man, in Deutschland ist der Effekt schon etwas größer.
Okay. Also
ja, liegt auch daran, dass andere Länder, zum Beispiel Südeuropa, auch dann vielleicht den Tourismuseffekt haben, der positiver ist.
Ich möchte jetzt kein komplett neues Thema aufmachen, aber wir haben ja auch vor ein paar Folgen über das Infrastrukturpaket geredet und der Push, der in Deutschland kommen soll. Seht ihr nicht?
Doch, sehen wir. Aber wenn man sagt, was weiß ich, Potenzialwachstum ist, wir denken um die 0,5%, sind 0,7 immer noch über dem Potenzialwachstum. Okay. Mhm. Ja. Dementsprechend kommt das schon. Aber natürlich der Effekt durch die höheren Energiepreise ist natürlich einfach da. Auch wir glauben aber, dass es dann im nächsten Jahr wieder besser wird. Also wir haben jetzt für 2027 wieder 1,1% zum Beispiel drin. Also der Effekt kommt. Man muss einfach sagen, den Hit jetzt nehmen, den einfach der Konflikt im Mittleren Osten ausgelöst hat.
Okay. Jetzt hat ja Inflation auch in der Regel Auswirkungen auf Zentralbankentscheidungen. Ja. Habt ihr da eure Sicht der Dinge verändert?
Ja, also unsere Meinung war ja, dass die EZB nichts macht, sondern bleibt bei den 2%. Wir glauben jetzt, dass wir 2 Zinssteigerungen sehen werden.
Dieses Jahr?
Dieses Jahr noch, genau. Okay. Wahrscheinlich sogar im Juni, Juli sollten wir die ersten sehen. Die Idee ist ganz einfach, also die Zentralbank sagt ja immer, okay, sind wir neutral mit unseren Zinsen, also was auch die Wirtschaftsaktivität angeht, oder sind wir restriktiv in der Geldpolitik. Und die EZB würde sagen, so bis 2,5% sind sie am oberen Ende der neutralen Range. Dementsprechend glauben wir, dass da einfach 2 Zinsschritte sind, nach oben auf die 2,5, noch neutral zu bleiben, aber trotzdem im Endeffekt gegen die Inflation zu wirken.
Okay.
Weil man muss so ein bisschen verlangsamen, damit einfach die Inflation nicht so stark steigt.
Und was heißt das dann für die Anleihenmärkte? Weil nicht jeder mag ja in Aktien investiert sein. Manche Leute möchten ja auch gerne ein bisschen konservativer
unterwegs sein. Genau, und das ist genau das, was wir gesehen haben. Wir haben ja gesehen, dass jetzt eben die Zinsen alle gestiegen sind, besonders am längeren Ende. Das ist vor allem dadurch gestiegen, dass die Inflationserwartungen gestiegen sind. Ja. Und das ist schon ein sehr starker Move. Das kommt jetzt noch zusammen damit, das haben wir auch überredet schon mal, dass viele Länder auch noch hoch verschuldet sind. Und dann hat man so ein bisschen einen Effekt aus beiden Seiten, so nach dem Motto, ja, also ich weiß nicht, wo kommt das Wachstum raus, wachsen wir vielleicht weniger, höhere Inflation. Das ist normalerweise keine gute Kombo für einfach die Rentenmärkte. Mhm. Und das sehen wir jetzt auch. Wir glauben, dass es hier und da jetzt doch sehr weit gelaufen ist, dass wenn wir recht haben und eine Normalisierung kommt, wir auch niedrige Zinsen sehen werden, als das, was wir heute haben, aber höher als was wir noch vor 3 Monaten gesehen haben.
Okay, das heißt aber, Anleihen dürfen immer noch gerne in Portfolien drin sein.
Absolut, besonders jetzt, glaube ich, nach der Bewegung passt, kann immer teilen. Also wir sagen, wir sind immer diversifiziert, nicht nur eine Sache, und da gehören Anleihen auch
immer noch da rein. Dazu. Okay, prima. Dann lass uns mal den Schwenk zum, wir kommen ja auch nicht drum rum, KI, AI, wie auch immer wir es nennen wollen. Es wächst und wächst und wächst. Also es ist halt mittlerweile ein struktureller Trend. Aber das ist eigentlich schon kein. Ja. Es ist immer, ich weiß gar nicht, ob ich es noch Trend nennen möchte, weil wir reden jetzt schon so lange drüber. Ja. Und wie wachsen die denn jetzt noch?
Also, was ja jetzt passiert, ist, also wir haben ja darüber geredet, wir müssen ja irgendwie schauen, es wird sehr viel Geld investiert und man muss irgendwie ein Gefühl für kriegen, also gibt es da jetzt eigentlich auch. Also kommt auch was zurück für die ganzen Investments. Ja, es gibt eine Rendite. Und wir sehen schon so Unternehmen wie Anthropic oder sowas, die jetzt schon sagen, hey, also unser Umsatz ist mittlerweile über 30 Milliarden, also annualisiert.
Ja. Okay?
Das sind riesige Summen. Ja? Also eine SAP hat, glaube ich, knapp über 40 Milliarden Umsatz. Also man sieht, das sind wirklich dann jetzt Umsatzzahlen, die sehr groß sind. Also hat man.
Aber ganz kurz, liebe Finanzragazzi, auch wenn wir hier über Einzeltitel sprechen, ist das hier keine Einzeltitelempfehlung.
Absolut, das war keine Empfehlung, es war ein reiner Vergleich, faktischer Vergleich, dass das natürlich einfach hohe Umsätze sind, die mittlerweile diese Unternehmen einfach machen.
Okay.
Also wenn man sagt, Anthropic zeigt jetzt, oh, es gibt doch Umsätze und damit ist der Markt eigentlich einigermaßen komfortabel. Okay, es gibt einen Markt dafür. Es gibt Abnehmer. Also müsste man jetzt die Infrastruktur bauen. Und diese Infrastruktur ist halt Datenzentren, ist halt teuer. Und wenn man sich anschaut, die Erwartung ist, dass wir im nächsten Jahr $1 Billion ausgeben. Also je nachdem, wie man glaubt. Okay, aber nehmen wir mal ungefähr 1 Billion, manchmal etwas weniger, manchmal etwas mehr. Das sind nochmal $1,000 Milliarden, um das nochmal zusammenzufassen. Und es gibt Unternehmen, die liefern halt die wichtigsten einfach Teile für Datenzentren. Okay. Also da sind so Sachen wie Semiconductor, haben wir darüber, Halbleiter, haben wir darüber geredet.
Die profitieren einfach von Memory Trend Chips, nach wie vor, ne?
Genau, ja. Und die profitieren. Da also gibt es Unternehmen, die haben 80-90% Marge. Okay. Auf diese Produkte.
Also sind es gar nicht mal nur die Unternehmen, die irgendwie AI-Anwendungen zur Verfügung stellen, sondern es sind tatsächlich auch die, die Infrastruktur, also es ist das eine viel breitere Sparte, oder es sind mehr Sparten wahrscheinlich, als man annimmt, wenn man kurz drüber nachdenkt.
Also da geht alles von Versorgern zu Turbinenherstellern zu, wie gesagt, Memory Chips ist ganz offensichtlich alle, die so in dieser einfach Value Chain hängen.
Ja. Ja, und du brauchst ja auch nicht nur, du brauchst ja nicht nur die Rechenzentren, du brauchst ja auch die Energie dafür. Richtig, ich erinnere mich, dass es ja hier in einer Stadt bei Frankfurt eine Diskussion gab zum Thema, wir bauen da ein Datencenter hin und wir bauen auch direkt daneben dran noch, ich glaube, ein Gaskraftwerk, damit wir uns einfach versorgen können autonom. Ja. Ne? Also auch das hängt dann ja da noch dran.
Genau, also damit kommen wir wieder zum Thema Geopolitik, Energie. Ja. Also das ist ein großes Thema und also in der Industrie werden ganz witzige Dinge mittlerweile besprochen. Also ich weiß mittlerweile, dass 22% der Elektriker in den USA über 55 Jahre sind, weil Elektriker zum Beispiel ein großes Problem ist. Wir haben nicht genug.
Ach komm, okay.
Also zumindest in den USA ist es so. Ich glaube auch hier ist es ähnlich.
Ja, Fachkräftemangel ist ja eh ein Riesenthema überall. So. Deshalb gibt es ja auch mittlerweile die Diskussion, also das ist jetzt wirklich nur Side Note, dass Leute ja sagen, sie brauchen gar nicht mehr studieren, machen sie besser eine handwerkliche Ausbildung, weil die Leute werden gebraucht in der Zukunft. Ja. Ne?
Also wir sind sozusagen, wir schwanken zwischen der KI als der größte Jobkiller, den die Welt je gesehen hat, zu wir brauchen mehr Elektriker.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch, gibt diese einfach den Wandel gerade wieder.
Okay.
Und da wird sich über die nächsten Monate und wahrscheinlich auch Jahre, müssen wir uns immer wieder kalibrieren. Okay, was sind jetzt die Annahmen, in denen wir arbeiten? Und es passiert einfach sehr viel. Dementsprechend, deswegen sind wir auch aktive Anleger, aber wir müssen uns natürlich sehr eng damit beschäftigen.
Ich habe eine Zahl mitgebracht.
Ja.
Und zwar schätzt McKinsey, dass wir bis 2028 2,9 Billionen US-Dollar brauchen, um genau in diese Datenzentren und diese ganze Infrastruktur zu investieren. Jetzt vermute ich mal, also Arbeitshypothese, dass diese ganzen Unternehmen das nicht allein aus ihrem Cashflow schöpfen können oder aus Unternehmensanleihen.
Ja.
Richtige Annahme?
Ja, also ich glaube, man muss, glaube ich, den kompletten Kapitalmarkt dafür anzapfen.
Ja.
Aber man muss schon sagen, gerade bei den großen Unternehmen kommt doch einiges aus dem Cashflow. Also mehr, als man historisch wahrscheinlich denkt. Aber ja, ich glaube, das ist zwar auch eine lange Diskussion, wo kommt das Geld her? Mhm. Also wir glauben, dass die Kapitalmärkte, wie man sieht, aufnahmefähig sind. Aber das wird man schon sehen. Wir haben ja jetzt schon gesehen, dass mehrere Anleihen begeben wurden, auch die der großen Player, die Hyperscaler haben große Anleihen.
Nochmal ganz kurz, Hyperscaler sind so die
Hyperscaler sind die ganz großen,
ja?
Genau, die ganz großen, die man so kennt, wie die Amazons dieser Welt und die Googles, ich wollte jetzt nicht alle sagen, und die Metas und so. Das sind so die ganz großen, die haben jetzt schon viele Anleihen begeben, einfach nur. Man sieht letztes Jahr, alles was so KI getrieben ist, schätzt man so 200 Milliarden.
Okay.
Ja. Wir haben jetzt schon diesem Jahr, sind wir glaube ich jetzt schon bei 160. Also man sieht, dass da jetzt mehr kommt und der Markt muss das dann verdauen. Das wird alles sein, über Aktien bis hin zu gewissen Strukturen. Man sieht auch sowohl im Hochzinsmarkt für gewisse Unternehmen und andere sind halt dann sozusagen auf der IG-Seite, also auf dem besser mit hoher Bonität, einfach unternehmenshoher Bonität.
Und einen Begriff, den ich jetzt, da ich in der Finanzbranche ja ein bisschen unterwegs bin, zunehmend höre, für mich eher neuer war, ist Private Credit.
Ja.
Was machen wir denn da? Oder also nicht wir als DWS, aber erklär mal ein bisschen Private Credit, weil ich glaube, das ist noch nicht so bekannt.
Also Private Credit ist im Endeffekt, also eine Anleihe ist ein Wertpapier, das ist dann irgendwie handelbar.
Ja.
Und Private Credit heißt einfach nur ein Kredit, der eben nicht handelbar ist normalerweise.
Wo Unternehmen
und Geld das ist meistens, genau. Und dann ist Private Credit, wenn man, glaube ich, 10 Leute in der Industrie fragt, was Private Credit genau ist, kriegt man wahrscheinlich 10 Antworten, einfach nur, weil es so viele Segmente gibt. Mhm. Aber im Endeffekt muss man sich vorstellen, man vergibt Kredite und das ist eben nicht nur in einer Wertpapierform.
Okay.
Und da gibt es dann durchaus verschiedenste Strukturen, aber ich glaube, das ist sehr stark gewachsen. Warum ist das gewachsen? Weil natürlich nach der Finanzkrise haben Banken einfach eine gewisse oder eine limitierte Bilanzkapazität, Kredite auszugeben.
Ja.
Also hat man gesagt, ah ja, okay, aber es gibt viele Unternehmen, die brauchen, also die brauchen den Zins.
Ja.
Und dann gibt es Unternehmen, die brauchen den Zins. Mhm. Und dann gibt es Investoren, die machen es auch längerfristig. Also hat man gesagt, okay, man baut sozusagen wie so eine Art Fonds, ja, der dann einfach sagt, okay, der vergibt dann Kredite.
Okay.
Ja, und das ist im Endeffekt das übernommen, was vorher Banken gemacht haben. Jetzt gibt es da mehrere Camps. Es gibt die, die sagen, um Gottes Willen, jetzt, das ist irgendwie Shadow Banking. Jemand macht Bankengeschäft nicht auf einer Bankbilanz. Das ist gefährlich. Und andere sagen, das ist eigentlich sehr gut für die Wirtschaft, weil eben auch Banken eine gewisse Kapazität haben. Und es ist eigentlich ein sehr gutes Konstrukt.
Okay.
Jetzt ist das schwierig, weil das, wie gesagt, ein sehr komplexer Markt ist. Aber wir haben mal, wenn man sich das anschaut, man schritt zurückgeht und sagt, wie ist denn die Kreditvergabe so in der Wirtschaft insgesamt? Und da sehen wir jetzt keine systemischen Risiken.
Also es ist keine Blase, was ja dann immer gerne
mal. Nein, das wird sicherlich, also man muss immer aufpassen, wir kommen aus Jahren, in denen wir halt einfach sehr wenig Probleme im Kreditmarkt hatten.
Ja.
Also sehr wenige Defaults, also sind wenige Unternehmen pleite gegangen. Das kann sich normalisieren. Mhm. Und es gibt sicherlich Ecken im Markt, wo man auch hier und da sicherlich höhere Verluste haben wird als erwartet, was ganz normal ist in einem Kreditzyklus. Mhm. Aber wir sehen jetzt nicht systematisch, man sagt, da gibt es jetzt wie in der Finanzkrise was komplett schief läuft.
Ja. Ja. Machen unsere Big Player das? Also gehen die in Private Credit rein, unsere Hyperscaler?
Die würden, also ich weiß gar nicht, ob sie direkt gehen, die würden es aber machen, wenn es sinnvoll ist, okay. Ja.
Und wenn du dann als Portfolio-Manager auf so einen Titel guckst,
ja,
wo du sagst, okay, der hat Anleihen ausgegeben, der finanziert sich einen Teil aus Cash, der finanziert sich einen Teil aus Private Credit. Ist es für euch schwieriger, dann wirklich diesen Titel auch zu bewerten, weil man vielleicht nicht alle Details kennt, oder ist es trotzdem noch sehr transparent?
Es gibt viele Dinge, die sind sehr transparent, weil sie sind auf der Bilanz.
Ja.
Also auch ein Kredit, den ich jetzt, egal wo ich ihn auch nehme, ist auf einer Bilanz, also das ist gar kein Thema. Ich glaube, es gibt eher so, das ist aber nicht nur bei allen Unternehmen so. Es gibt sowas wie, wenn ich sage, ich unterschreibe jetzt einen Vertrag für ein Datenzentrum, dass ich das auf jeden Fall nutzen werde die nächsten 5 Jahre.
Mhm.
So, das ist ja eine Art Garantie.
Ja,
was passiert, wenn ich das nicht tue? Das wird dann immer schwieriger, weil natürlich jetzt Leute sich Kapazitäten versuchen zu schaffen. Mhm. Wir können damit, also in der Analyse gehen wir dann damit um und fragen natürlich Unternehmen und gucken schon, dass wir da gut bestückt sind. Aber natürlich, wir haben ja schon drüber geredet, es gibt viele dann Deals zwischen diesen Unternehmen und man muss halt genau schauen, was passiert da, dass da nicht zu viel strukturiert wird.
Ja.
Das heißt, wir sind auf der einen Seite, sehen wir kein systemisches Risiko, auf der anderen Seite gucken wir uns das schon genau an, weil wir natürlich, wenn wir jetzt diese riesen Zahlen hören, wir haben ja darüber geredet, was ist so typisch für eine Blase? Typisch für eine Blase sind extreme Bewertungen. Da würden wir sagen, wir sind extrem hoch, aber okay, kommen sogar eher ein Ding runter. Wir bauen Überkapazitäten auf.
Ja, das also haben wir aktuell
haben
noch,
wir
nicht,
ne? noch nicht. Also wir haben mehr Nachfrage, als wir Datenzentren haben, aber muss man sich auch mal genau anschauen. Und das Letzte ist, man macht normalerweise, gibt es einen großen Schuldenhebel. Ja, und wenn man jetzt die Zahlen hört, also die Schulden steigen und man muss diesen Mix halt sich genau anschauen.
Okay, aber nichts, was dich jetzt kurzfristig besorgt?
Nein, also wir haben ja, wenn man sich unsere Aktienprognosen anschaut, die sind alle irgendwie fast zweistellig im Plus die nächsten 12 Monate. Wir sehen das so sehr als Risiko, was man sich anschauen muss, aber jetzt nicht unseren Kernszenario. Okay.
Das heißt, Pasta-Gar-Stufe Aktienmärkte ist bei dir?
Al dente. Ja.
Alles gut, würde ich mal sagen.
So far, so good.
Und das Thema KI würde ich gerne mit dir nochmal in einer anderen Folge ein bisschen tiefer einsteigen. Wir haben da ja auch einen absoluten Experten im Haus.
Richtig.
Weil ich glaube, das ist ein wirklich spannendes Thema, was man nochmal aus diversen Blickwinkeln beleuchten kann. Und es wird uns einfach weiter begleiten.
Absolut.
Also wir sitzen ja auch in der Vorbereitung, sagen, jetzt reden wir wieder über Geopolitik und wir reden wieder über KI. Aber es ist halt auch ein Thema, das einfach wichtig bleibt.
Ja, treibt weiterhin die Märkte, treibt Gewinne und ich sage immer wieder, Aktienmärkte fallen selten, wenn nicht auch Gewinne anfangen einzubrechen.
Absolut. Dann danke ich dir ganz herzlich und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute mit Finance al Dente, dem Finanzpodcast der DWS. Und denkt dran, unsere Inhalte sind keine Anlageberatung und Investitionen unterliegen Risiken. Weitere spannende Finanzthemen findet ihr bei uns auf dws.com.